Nach den Anschlägen in Paris im November letzten Jahres hatte die EU-Kommission im Hauruck-Verfahren eine EU-Terrorismus-Richtlinie auf den Weg gebracht. Und problematisch war damals schon, dass sie bei der Erarbeitung derselben auf die sonst übliche Folgenabschätzung verzichtete.
Und das heißt, es gab keinen Abgleich mit empirischen Befunden, was zum Beispiel die Effizienz bestimmter Maßnahmen angeht. Und es gab auch keine Erwägung besserer Alternativen. Zu Beginn der Woche wurde der Gesetzesvorschlag nun vom Innenausschuss des EU-Parlaments abgesegnet.
Und das, obwohl er unter anderem auch hoch umstrittene Netzsperren beinhaltet. Und das heißt, wie schon die Idee, die mir schon mal vorgebracht wurde, Internetprovider sollen verpflichtet werden, den Zugriff auf bestimmte Webseiten zu unterbinden. Und dafür soll es Listen mit verbotenen Webseiten geben.
Das kennen wir ja schon. Beim letzten Anlauf sollten die Netzsperren vor Kinderpornografie schützen. Dieses Mal nun vor Terrorismus. Das EU-Parlament ist jetzt, wie gesagt, aber erstmal raus aus der Diskussion.
Und weiter verhandelt wird jetzt mit der EU-Kommission und dem EU-Ministerrat, und zwar hinter verschlossenen Türen. Lediglich der Kompromiss, der dabei rauskommt, der wird dem Parlament dann nochmal zur Abstimmung vorgelegt.
Das sind also ziemlich viele diskussionswürdige Punkte, und die wollen wir mit Ulf Burmeier besprechen. Er arbeitet als Richter am Landgericht Berlin, beschäftigt sich aber auch mit netzpolitischen Themen und insbesondere mit deren juristischen Hintergründen. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
So, der Prozess und die Inhalte der EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung wurden ja von Anfang an kritisiert. Wir fangen jetzt mal mit dem Prozedere an. Es beschäftigt sich nur ein Ausschuss mit der Richtlinie, Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres heißt dieser, genannt Liebe, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ansonsten ist das aber alles sehr undurchsichtig, was da passiert. Gerade in europäischen Krisenzeiten ist es nicht so sehr problematisch, so hinter verschlossenen Türen intransparent zu arbeiten?
Sagen wir so, es hält sich wohl im Rahmen der europäischen Verträge. Das heißt also, formal illegal ist das nicht, was da vor sich geht. Aber es ist aus meiner Sicht jedenfalls politisch unklug. Denn das Brexit-Referendum hat ja gezeigt, dass es durchaus einiges Unbehagen gibt bei Bürgerinnen und Bürgern in Europa mit der Arbeit der Institutionen in Brüssel. Und gerade in solchen Zeiten, denke ich, wäre es geschickt, wenn man einfach für Transparenz wirbt und auch für Verständnis für die europäischen Prozesse und natürlich auch für die Ergebnisse, die dort erzielt werden.
Die Gesetze, die enthalten ja auch erneut Netzsperren, haben wir eben schon angesprochen. Aber nicht ein einziges Mal wurde, sei es jetzt eben auf Bundesebene, man erinnere sich ja an diese Zensurla-Diskussion, oder eben auch auf EU-Ebene einen Nachweis gebracht, dass diese wirklich etwas bringen. Warum werden die denn immer wieder vorgeschlagen? Wer betreibt denn dafür die Lobbyarbeit?
Also es gibt eine ganze Fülle von Interessen, die in diese Richtung gehen. Aber bevor wir zu den Interessen kommen, würde ich ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch immer eine Erklärung, die letztlich fehlende Information heißt. Nicht? Also nicht immer ist quasi böser Wille dahinter. Es kann auch sein, dass Politikerinnen und Politiker einfach nicht verstehen, wo die Probleme liegen bei Netzsperren, um nur wenige zu nennen. Netzsperren sind in der Regel relativ ineffizient. Das heißt, man kann sie sehr, sehr leicht umgehen. Das ist das eine Problem. Vor allem aber ist es wahnsinnig schwer, Netzsperren so zu gestalten, dass sie tatsächlich nur illegale oder sonst unerwünschte Inhalte erfassen. Meistens ist es so, dass es zu einem sogenannten Overblocking kommt. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein verbotener Inhalt auf YouTube steht und man schaltet jetzt einfach die gesamte Domain YouTube tot, dann sind Millionen von völlig legalen Inhalten gesperrt, nur weil vielleicht ein illegaler Inhalt drauf ist. Natürlich ist es in der Praxis komplizierter, aber das macht so ein bisschen deutlich, dieses Beispiel, denke ich, wie schwer es ist, zielgerichtet genau die Dinge nur zu sperren, die auch gesperrt werden sollen. Also technisch ist das sehr schwierig. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Motiven, legitime Motive, also zum Beispiel Terrorwerbung aus dem Netz zu entfernen. Aber manche Menschen kritisieren auch, dass eine solche Sperrinfrastruktur, wenn sie einmal eingerichtet ist, natürlich sich auch missbrauchen lässt, um zum Beispiel politisch missliebige Inhalte zu sperren. Und in Deutschland gehen wir ja davon aus, dass wir in einer gefestigten Demokratie leben. Aber wenn man zum Beispiel mal schaut, wie derzeit in Polen versucht wird, das Verfassungsgericht kaltzustellen und auch die Presse kaltzustellen, oder wenn man nach Russland blickt, dann sieht man, denke ich, wie sich solche Instrumente auch sehr schnell missbrauchen lassen. Und da sagen viele, solch eine Infrastruktur, ja, die ein solches Missbrauchspotenzial mit sich bringt wie eine Sperrinfrastruktur, die sollte man gar nicht erst einrichten.
Und warum tut man es dann?
Ja, wie gesagt, Politikerinnen und Politiker glauben häufig, dass solche Internetsperren ein wirksames Mittel sein können, um extremistische Inhalte aus dem Netz zu entfernen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen jedenfalls eine deutsche Tradition zu sagen, wenn man irgendwas verbietet, dann gibt es das einfach nicht mehr. Und das ist aber natürlich ein Trugschluss. Man kann allenfalls diese Inhalte durch Sperren bei den Zugangsprovidern schwerer auffindbar machen. Aber gerade die Menschen, die sich dafür interessieren, die werden dann auch schnell einen gewissen Aufwand treiben, um da doch noch ranzukommen. Wirklich wirksam ist eigentlich nur das Sperren bei den Providern, die die Inhalte ins Internet stellen. Und das hat sich im Kontext Kinderpornografie auch gezeigt, ist ausgesprochen wirksam. Da gibt es inzwischen eine mannigfaltige internationale Kooperation, um kinderpornografische Inhalte aus dem Netz nicht nur zu sperren, sondern wirklich von den Servern zu entfernen, sodass sie niemand mehr aufrufen kann. Das funktioniert also wunderbar und innerhalb weniger Tage. Insofern muss man sagen, vernünftige Argumente für Netzsperren gibt es eigentlich kaum.
Jetzt haben wir das geklärt und man muss aber ganz ehrlicherweise sagen, wir hätten dieses Interview genauso bei der letzten Debatte führen können. Also wirklich mit auch genau denselben Argumenten. Und andersrum machen das auch die Politiker so. Genau die Argumente dafür sind genau dieselben, die immer wieder verwendet werden. Warum kommt diese Kritik gar nicht an? Wird die bewusst ignoriert oder schlägt die gar nicht auf bei den Leuten, die drüber unterscheiden?
Also natürlich gibt es Politikerinnen und Politiker, die diese Fakten einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Das gibt es auch. Aber ich denke, man sollte auch nicht unterschätzen, wie einfach die Gesetze so der Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren. Also Politiker sind ja eben auch Menschen, die sehr intensiv mit Medien zusammenarbeiten müssen. Sie müssen die Bürgerinnen und Bürger erreichen. Sie müssen den Eindruck erwecken, dass sie effizient arbeiten, Probleme angehen, sich kümmern. Und das klingt auf den ersten Blick einfach so wahnsinnig schlau, zu sagen, ja, wir sperren das einfach und damit ist das Problem gelöst. Dass das nicht funktioniert, das braucht eben einige Sätze der Erläuterung. Netzsperren ist ein plakatives Stichwort, mit dem sich gut politisch werben lässt. Und ich denke, das ist der Grund, warum es einfach nicht ausstirbt.
Es gibt ja noch so andere problematische Punkte. Es werden ja auch so ganz unklare Begriffe da verwendet, ne? Also es geht um Radikalisierung oder um die Glorifizierung von Terrorismus in dieser Richtlinie. Macht sich die EU da nicht total angreifbar, so eine unsaubere Gesetzgebung anzustoßen, die dann ganz schön viele lange Konflikte nach sich ziehen könnte? Nach dem grünen Abgeordneten Jan-Philipp Albrecht könnte nach der Definition von Terrorismus ja auch Greenpeace zum Beispiel gemeint sein, ja?
Also in der Tat hatte Greenpeace ja schon mal, wenn ich das in richtiger Erinnerung habe, in den 80er Jahren mit französischen Militärangehörigen einige Konflikte im Pazifik, als es um französische Atomtests ging. Und die einen sagten, das war Aktivismus, dass sie da eben mit Greenpeace-Booten in den Atomtestzonen herumgefahren sind, um Atombombenversuche möglichst zu verhindern. Andere haben das für terroristische Akte gehalten. Und nicht zuletzt hat dann ja irgendwann der französische Geheimdienst auch ein Greenpeace-Schiff in die Luft gesprengt, um diese Störaktionen zu verhindern. Da kann man dann sich, glaube ich, mit guten Gründen fragen, wer hätte denn da letzten Endes eigentlich terroristische Akte begangen. Klar, also die Definition von Terrorismus ist relativ unscharf und das zeigt eben auch genau die Gefahr dieser Internetsperren, dass dann nämlich irgendeine Instanz darüber entscheidet, was Menschen noch zur Kenntnis nehmen dürfen und was nicht. Wie gesagt, es gibt sicherlich einen Kernbestand von Aufrufen zu Gewalttaten, wo man sagen kann, das ist jetzt tatsächlich legitim, dass man die nicht mehr ansehen kann. Dann aber ist der Weg, sie tatsächlich von den Servern zu entfernen. Und wenn man schon irgendeine Struktur schafft, um Inhalte aus dem Netz zu entfernen, dann würde ich auch diese Einschätzung teilen. Dann müssen die Definitionen wirklich scharf sein, trennscharf sein. Und da muss man sich dann auch im politischen Raum einfach die Mühe geben, diese Definitionen scharf zu fassen. Und wenn es keinen Konsens gibt, was darunter fallen soll, dann muss man vielleicht erstmal anfangen, zumindest mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber wie gesagt, damit will ich jetzt nicht Netzsperren überhaupt akzeptieren, denn ich denke, das ist nach wie vor ein Mittel, das nicht effizient ist, aber enorme Risiken von Nebenwirkungen mit sich bringt.
Ganz kurz zum Schluss noch, es ist ja auch so, dass in der politischen Diskussion Änderungen erfolgen könnten, wenn der öffentliche Druck groß genug wäre. Das ist er aber nicht. Also auch die Öffentlichkeit scheint, und das ist die Frage, nicht interessiert. Oder findet die das nicht schlimm und Netzsperren sind eigentlich in breiteren Teilen der Bevölkerung akzeptiertes Mittel?
Also das ist jetzt schwer, das einzuschätzen aus der Ferne, weil ich da auch keine Meinungsumfragen dazu kenne. Ich denke, viele Menschen denken zunächst mal auch, das ist ja eine gute Idee, dass man diese Terrorwerbung nicht mehr im Netz finden kann. Das würde ich ja sogar unterschreiben, jedenfalls im Kernbereich, wo es wirklich um Aufforderungen zu Straftaten geht. Und dann ist auch das Problem natürlich, dass wir in Europa bislang eigentlich keine Diskussion in einer gesamteuropäischen Zivilgesellschaft haben. Das hat viel zu tun mit Sprachbarrieren. Das macht es einfach sehr schwer, dass man sich innerhalb Europas wirklich komplett austauscht darüber, was denn eigentlich die europäische Politik sein soll. Und das führt ja auch oft dazu, dass Maßnahmen, die sich auf nationaler Ebene eben nicht durchsetzen ließen, Stichwort deutsche Vorratsdatenspeicherung ist gescheitert, in den 2000er Jahren, Stichwort Zensursula ist gescheitert und jetzt spielt man quasi die europäische Karte und versucht eine auf nationaler Ebene wegen einer breiten Diskussion nicht umsetzbare Maßnahme in Europa durchzuboxen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass einfach weniger diskutiert wird.
Wofür ist denn diese ganze Diskussion eigentlich symptomatisch? Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit da eingeschränkt wird. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass wir in ziemlich populistischen Zeiten gerade leben?
Also das ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es, wie gesagt, eine Maßnahme, die wenig wirksam ist, die enorme Kollateralschäden mit sich bringt, und gleichwohl wird sie immer wieder diskutiert als ein Mittel, um vielleicht sogar tatsächlich gefährliche Inhalte aus dem Internet zu entfernen, obwohl, wie gesagt, das Beispiel Kinderpornografie zeigt, wie man es besser machen könnte. Und ich denke, das ist die Definition von Populismus, von man verkauft den Bürgerinnen und Bürgern letztlich Placebos, obwohl bekannt ist, dass es andere, bessere Methoden gibt, die aber vielleicht etwas schwieriger zu implementieren sind.
Ulf Burmeier, Jurist hier aus Berlin, über die geplante Terrorrichtlinie der EU und damit verbunden der Netzsperren. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und das Gespräch finden Sie wie immer auch auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.